Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnapp auf dem Walch, dem Podcast über Kunst, Antike, Design und Vintage Interior. Schön fürs Abspielen und wir freuen uns heute ganz besonders, mal wieder nette, charmante Gäste bei uns zu haben. Und zwar die Anne und Marina von Pfefferkorn Möbelrestaurierungen in Berlin. Hallo! Schön,
Hallo.
Dass ihr da seid. Ich begrüße auch den Ralf. Ich habe gesagt, Ladies first, ne? Und natürlich auch an dich ein großes Hallo im Westerwald.
So ist das richtig. Ja, zurück an dich und an euch. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Genau. Und wie sich's für unsere Gäste gehört, dürft ihr euch gerne unseren Zuschauern und Zuhörern vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Anne Pfefferkorn, Möbelrestauratorin, habe vorher eine Tischlerlehre gemacht, Erfahrungen im Auktionshaus gesammelt, war angestellt und habe dann vor, 21 Jahren schon den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt in Berlin. Und habe jetzt hier in der Damaschke-Straße in Hallensee-Charlottenburg, meine finale Werkstatt und bin hier sehr glücklich. Habe ein kleines Team zusammengestellt, vornehmlich Frauen, die fest hier sind und freiberuflich, sprunghaft ein, zwei Herren. Neben mir sitzt Marina.
Hallo, ja, ich bin Marina Krass, genau, bin auch gelernte Tischlerin, habe mich während der Ausbildung aber im Restaurierungsbereich spezialisiert. Das heißt, ich habe bewusst Betriebe ausgesucht, wo nur restauriert wurde oder überwiegend restauriert wurde. Genau, und da ist schon so ein bisschen den Schwerpunkt gelegt. Davor habe ich Kunstgeschichte studiert, Master auch. Habe mich dann aber während des Studiums immer das Handwerkliche gefehlt. Und ja, das habe ich dann noch nachgeholt und bin seit fast 3 Jahren in Berlin jetzt. Und ja, finde es toll, hier zu sein und so eine tolle Werkstatt gefunden zu haben mit sehr abwechslungsreichen Projekten.
Genau. Und wahrscheinlich eine tolle Chefin, ne?
Ja. Bitte?
Und wahrscheinlich eine tolle Chefin, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Genau. Ja, liebe Anne, ich muss da mal so, oder ich möchte gerne mal ein bisschen zurück in die Reise 1994 gehen. Da hast du dein Abitur bestanden, richtig?
Ja.
Und dann ging es nach Italien. Ist das richtig?
Dann nach Italien. Mir war irgendwie klar, ich wollte kein ewig langes Studium machen und wieder nur sitzen. Wollte erstmal raus und reisen. Also ich hatte das Glück, meine Eltern sind sehr viel immer mit uns gereist und ich wollte erstmal nach Italien. Und habe in Italien, habe vorher gejobbt, bin dann nach Italien, habe dort gelebt, Kunst- und Sprachkurse gemacht, bin dann zurück und habe dann in Berlin meine Kunsttischlerlehre begonnen.
Ja, und du hast dir so ein bisschen Inspiration, so wie ich das ein bisschen rausgelesen konnte, in Italien wohl geholt. Also die Anregung oder die Idee oder für dich so entschieden in die Richtung zu arbeiten oder zu lernen?
Ja, ich habe das irgendwie gar nicht so entschieden. Ich merke einfach, im Nachhinein merke ich, es war ein Impuls und ich habe immer gern mit meinen Händen gearbeitet.
Ja.
Und irgendwie kam das. Also diesen langen Weg, das ist jetzt so und dem gehe ich nach, den hatte ich nicht. Das war wie so ein Impuls. Dann habe ich mich beworben in der Tischlerei.
Ja.
Eine gute Tischlerei, die wirklich sehr bekannt war. Und das war eine Tischlerei in Berlin-Wahnsee, die vornehmlich Mädchen ausgebildet hat, was auch sehr untypisch ist. Ach. Da bin ich dann angenommen worden und habe meine Ausbildung gemacht.
Ja, also erstmal klassisch eine Grundausbildung als, was ist das, Tischler?
Möbeltischlerin.
Möbeltischlerin, genau, richtig. Ja, ja. Ja, toll, schön.
Ja, und da war ich dann noch nach der Ausbildung ein halbes oder dreiviertel Jahr als Gesellin. Mhm. Habe ich im Auktionshaus gearbeitet und habe in England studiert.
Ja, Auktionshaus, Stichpunkt. Also das ist ja eine tolle Referenz. Darf man ruhig erwähnen. Christie's, ne? Da warst du bei Christie's, ich glaube, von 98, 99.
Ja, ich wollte unbedingt ein Praktikum dort machen, aber die haben keine Praktikanten genommen, Christie's Deutschland.
Aha, okay.
Ich war scheinbar etwas hartnäckig und stand dreimal vor der Tür mit meiner Waffe. Ja. Und dann haben sie wirklich sprichwörtlich die Tür geöffnet und haben gesagt, wer so hartnäckig ist, kriegt eine Chance. Und dann habe ich einen Praktikumsplatz bekommen und hatte Glück, dass ich eine Schwagerinvertretung als Jobangebot hatte.
Ja.
War ich knapp ein Jahr noch dort und war die Assistentin der Geschäftsführung und habe also von der theoretischen Seite da reinschnuppern können. War ein paar Mal beruflich in London für Christie's. Also diese Käuferseite oder dieses ganze Kaufmännische dahinter sehr interessant. Und habe mich aber währenddessen, also dann habe ich den Job reduziert. Nee, Entschuldigung, dann bin ich erstmal nach England zum Studium und dann wieder ein Jobangebot und habe 50-50 bei Christie's gearbeitet in Berlin und habe nebenbei meine Werkstatt aufgebaut.
Cool. Viel Arbeit, ne?
Ja, also wenn es Spaß macht, dann bist du da einfach drin. Dann macht das.
Ja, also ich kenne.
Dann macht es einfach Spaß und du bist besessen davon und gehst dem hinterher, ja. Also,
ja, ich weiß, 2-3 Jobs machen kein Problem, solange sie einem Spaß machen und der Stress positiv ist.
Ja.
Und warst du dann auch so in der Bewertung von den Objekten bei Christie's?
Das machen dann die Experten, die meistens in London, Amsterdam oder New York vor Ort sitzen, aber eng mit denen zusammengearbeitet und einiges gelernt.
So, also was alles im Hintergrund passiert, praktisch so Backoffice-Bereich.
Ich habe wahnsinnig viel reinschnuppern können.
Cool. Ja, fehlt mir noch so in meiner Vita, mein zum Auktionshaus, Backoffice mitarbeiten und so. Katalogerstellung ist ja auch immer so eine Riesensache, das ganze Marketing. Also
wenn du in den Auktionshäusern in London bist, haben sie ja 2 Häuser, also King Street und South Kensington. Diese riesigen Keller da unten und die Fotostudios, ist gigantisch. Das muss man einfach mal. Also ich fand es toll, dass ich die Erfahrung machen konnte.
Ja, das vermutet man überhaupt nicht bei diesen großen Auktionshäusern, was da für eine Manpower hinten dran steckt und wie viele Mitarbeiter haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter aktuell Christie's beschäftigt. Weißt du das, Ralf, zufällig?
Nee, überhaupt nicht. Das würde mich aber so jetzt mal am Rande wirklich interessieren. Das ist ja schon ein riesen Haus. Also da würden schon einige, also es ist ja, ich glaube, wie viele Länder gibt es da, wo die eigentlich verauktionieren? Also europaweit, ich glaube, in jedem Land eigentlich in Europa, oder?
Weltweit auch in sehr vielen Ländern, aber sie haben auch abgebaut. Also Berlin, die Filiale in Berlin wurde geschlossen. Ich muss sagen, ich glaube, jetzt gibt es noch Hamburg und Düsseldorf und München.
Ja.
Ich bin mir ganz sicher. In Düsseldorf war die Hauptstelle, also der Hauptanlaufpunkt für Deutschland. Berlin ist leider geschlossen worden.
Ich gucke mal nach und setze es in die Shownotes, ob ich rauskriege, wie viele Leute bei Christie's arbeiten.
Sehr gut.
Ja. Und was alle wissen. Um mal wieder eine Brücke zu bauen. Zu deiner nächsten Frage, Ralf.
Zu meiner nächsten Frage?
Ja.
Ansässig seid ihr jetzt dann tatsächlich in Charlottenburg?
Ja.
2015, ne? Fest.
Ja.
Ja. Und eure Arbeiten beschränken sich jetzt nicht nur, das hört sich so negativ an, aber ihr seid sehr breit aufgestellt, nicht nur mit Möbelrestaurationen, antiker Möbel. Also Biedermeier habe ich gelesen, Barock, Empire, aber auch in eurer Werkstatt Weichholzmöbel habe ich gesehen, die ihr auch restauriert.
Ja, ich meine, ich auch in den Beruf mit rein.
Ja.
Da gibt es dann eher oft einfache Oberflächengestaltung, Wachs und Öl.
Ja, Wachs und Öl, genau. Ja, aber das machen immer weniger, weil da auch die Nachfrage oder die Kundschaft irgendwo im Moment wegbleibt, soweit ich das bei uns jetzt hier in Rheinland-Pfalz mitbekomme. Weichholzmöbel sind da eigentlich im Moment gar nicht gefragt, aber hingegen dann halt die frühen Sachen, Biedermeier, Barock und da auch meistens nur höfisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Werkstatt ist, aber das, was ich so in den letzten Bildern bei dir bei Instagram sehen durfte, war ja wirklich alles dabei, von Barock, Biedermeier und auch Weichholzmöbel. Das finde ich natürlich toll, dass er auch das bedient.
Ja, danke. Ja, wir haben schon eine Bandbreite, oder?
Ja. Und es sind dann halt auch oft so Stücke, die mit emotionalem Wert irgendwie verbunden sind. Das sind natürlich auch die, also das freut uns natürlich auch immer sehr, wenn man merkt, wie wirklich die Leute daran hängen und weil das schon so lange in der Familie ist. Und das sind dann auch wirklich halt oft so im offiziellen Sinne nicht wertvolle Möbel, was die Preisgestaltung angeht, aber halt einfach von emotionalen Wert. Und das sind aber auch oft auch meine Lieblingsstücke dann, genau.
Ja, absolut. Also der ideelle Wert, wenn der dann vom Kunden transportiert wird und die Geschichte dahinter erklärt wird, dann, ich finde, es macht auch ganz viel. Also das ist nochmal, was du wahrscheinlich mit auch Bandbreite meinst. Wir haben wirklich die Stücke, die sehr wertvoll sind, die Museumsqualität haben, wie zum Beispiel 2 Majorelle
Oder vom Archäologischen Institut.
Genau, oder vom Archäologischen Institut, aber eben auch die Dame von nebenan, die ihre kleine Kommode bringt.
Mhm. Ja, ich möchte da auch nur anmerken, dass es auch ganz wichtig ist, dass es euch gibt für Vintage-Freunde, weil ich habe mich auch schon gesehen, dass ihr Eames-Chairs restauriert und vor allen Dingen coole Hans-Wegner-Stühle, die auch neu aufpolstert.
Da arbeiten wir mit einer Polsterin zusammen.
Mhm. Ah ja, das macht ihr, aber man kann den Stuhl zu euch bringen und sagen, hier, der muss mal komplett aufgearbeitet werden und dann kümmert ihr euch auch um den Polsterer oder die Polsterin.
Ja. Da haben wir eine sehr gute Dame, die mit uns eng zusammenarbeitet.
Mhm. Ja, cool. Das ist so eine Frage, die mich immer auch treibt, so als Vintage-Händler, weil wir kaufen ja manchmal so alte Stühle und stehen jedes Mal vor der Überlegung, sollen wir den neu beziehen lassen und dann lassen wir im Originalzustand und überlassen das dem neuen Besitzer. Was meinten ihr? So jetzt die Frage mal so ins Freie gestellt. Neu beziehen oder doch lieber im Originalzustand lassen und die nächsten 50 Jahre so leben lassen, wie er gelebt hat bisher?
Das ist natürlich immer Kundenentscheidung. Also ich würde ihn konstruktiv stabil herrichten. Mhm. Und fürs letzte Finish, also sagen wir mal so, wenn die, also dass die Stabilität klappt, dass du dich auf den Stuhl, weil du den Stuhl erwähnt hast, dass du dich da hinsetzen kannst.
Ja.
Wenn es jetzt einfach nur um die Optik geht, und die Optik ist okay, aber nicht mehr hübsch, würde ich es lassen und den Kunden darauf hinweisen, dass er das nach seinen Vorstellungen gestalten kann.
Okay.
Aber wir schauen ja schon, dass möglichst viel immer erhalten wird.
Absolut,
und auch von der Patina und einfach auch dieser Charakter. Und ich finde es oft auch anspruchsvoller, das Alte mitzuerhalten und das aufzuarbeiten, als es komplett neu zu machen. Es ist oft einfacher, okay, wir nehmen alles runter, schleifen, machen neue Oberfläche. Aber die Kunst besteht eigentlich darin, das Alte so gut wieder erhalten zu können, wieder auffrischen zu können. Genau, das ist eigentlich das Anspruchsvolle, wie ich finde, an der Restaurierung. Ja.
Meistens ja, aber auf jeden Fall. Wenn jetzt natürlich der Stoff, nehmen wir mal an, es ist ein Stoffstuhl, ja, der ist so abgerockt und es ist nicht mehr ästhetisch und es ist auch vielleicht nicht mehr so
gut.
Wirkt so ein bisschen schmuddelig.
Also voll durchgesessen, dann kann man den schon mal dann neu polstern lassen.
Ich meine, das ist ja auch ein organisches Material, wir wollen teilweise nicht wissen, was da alles drin ist. Dann würde ich immer raten, okay, wir machen das neu, aber wirklich im alten Stil. Da arbeiten wir mit historischen Polstern zusammen, also die wirklich nach originalen Methoden arbeiten. Mhm.
Genau, ja cool, schöner Satz. Ja. Weil wir oft diese Fragen oder uns selbst immer stellen manchmal, sollen wir es neu beziehen lassen oder so lassen. Habt ihr uns jetzt bestätigt in unserem Tun, die Dinge so im Originalzustand zu lassen?
Möglichst, ja.
Ja.
Möglichst, ja. Und ich meine, das Topping kannst du ja auch noch oben drauf setzen.
Genau.
Also so wie Marina das sagt, ist eigentlich erstmal der Anspruch. Also erstmal konservatorisch arbeiten und wenn es das nicht geht, dann restauratorisch ergänzen müssen. Genau.
Ja. Ich gehe mal zum Bundeskanzleramt. Ich versuche nochmal so ein bisschen Referenzen. Ihr habt ja wirklich tolle Referenzen. Und da versuche ich jetzt mal eine Brücke zu schlagen. Das hat einen Grund. Und zwar habt ihr da das Speisezimmer aufgearbeitet oder aufgefrischt. Also die Möbel, ne? Soweit ich das hier gelesen habe bei euch auf der Seite, Biedermeier Barock. Und zwar, meine Frage ist, habt ihr da bestimmte Produkte, stellt ihr Produkte her? Also ich weiß es ja, dass teilweise ja auch die Restauratoren mit eigenem Knochenleim arbeiten. Also Ponal ist da oder Weißleim ist da verpönt. Oder die Frage, genauso ist es bei dem Shellac. Richtet ihr den selber her oder kauft ihr das jetzt industriell ein? Ich meine, das ist ja dann auch immer spannend mal zu hören.
Also teils. Marina arbeitet wesentlich lieber mit Fischleim, ich mit Knochenleim.
Ja.
Fischleim ist teils fertig, weil es einfach wahnsinnig gute Hersteller gibt. Und den Knochenleim können wir an. Und die Lacke auch teils. Kommt immer drauf an. Aber also jeder hat auch so seine eigene Methode. Also unser einer Freiberufler arbeitet wieder ganz anders mit Öl. Marina hat ihren eigenen Ballen immer. Ich stelle immer einen neuen Ball her. Also jeder hat so seine eigenen Spleens und seine eigenen Methoden. Aber
Ja, ich finde das halt spannend, weil ich halt viel, mit vielen Restauratoren im Kontakt bin und jeder hat ja so seinen eigenen Finish und seine eigene Idee und seine eigene Schule und jeder nimmt da irgendwo was mit, ob das jetzt dann in Hamburg oder in München oder so, wo dann studiert worden ist und ich finde es halt einfach spannend, da mal was rauszuhören, was da so für Tricks und Oberflächen dann teilweise gibt in dem Bereich.
Ja.
Und Vorlieben?
Bitte?
Vorlieben an Möbel jetzt, die ihr gerne restauriert jetzt? Epochen meine ich jetzt zum Beispiel.
Also jetzt von der Möbelart oder von der Epoche her oder egal?
Epoche, ne?
Von der Epoche? Du meinst
die Epoche. Ich würde jetzt einfach mal die Epoche. Gibt es da irgendwie eine Epoche?
Also ich habe ja ein totales Faible für Art Deco tatsächlich. Also finde ich ästhetisch wundervoll und auch von den Materialien und mir gefällt die Formsprache sehr. Aber natürlich auch die Vintage-Möbel. Also ich finde es auch was nochmal ganz andere Herausforderungen oder irgendwie genau ganz anderes Wissen voraussetzt mit denen, weil es ja oft furniert ist und nicht Massivholz ist, aber es sind dann ganz andere Ansprüche. Finde ich das spannend, weil es nochmal ein neues Spektrum eröffnet. Genau, aber ästhetisch bin ich voll bei Art Deco. Also das ist schon, muss ich ganz klar sagen.
Alexander, deine Zeit auch so, ne? Direkt.
Ja.
Ich muss nach Berlin.
Ja.
Marina, warst du schon mal in Wiesbaden in der Jugendstilausstellung?
Leider noch nicht, nein.
Oh, da gibt es ein ganz tolles Museum.
Ich bin generell noch nicht so viel unterwegs, muss ich sagen. Ja, aber merke ich mir, ja.
Also, die ist super.
Okay.
Ich kenne nur Bilder. Ich glaube, der Ralf, du warst schon mal dort, ne?
Nein, auch noch nicht, muss ich gestehen. Zu meiner Schande.
Machen wir doch mal einen Besuch nach Wiesbaden.
Ja, fasst das mal als Einladung auf.
Okay. Daran soll es nicht scheitern.
Nein.
Dann dürft ihr auch auf unserer Bank vor der Werkstatt sitzen.
Okay, so machen wir es.
Deal.
Deal.
Sehr gut.
Ja.
Und deine Lieblingsepoche, Anne?
Gute Frage. Also ich merke, ich habe vermehrt wirklich Vintage-Möbel gerne. Wahnsinnig gerne, ja. Und ich in der Epoche kann ich mich gar nicht festlegen. Also ich habe neulich diesen kleinen Rosenholz, so einen kleinen Kommodentisch gekauft mit 3 Schubläden, weil mich dieses Rosenholz so fasziniert hat. Das war französisch, das war so Ende 18. Also ich mag diese zarten französischen Möbel sehr gerne. Ich mag aber auch das sehr ausgefeilte Biedermeier ganz gerne. Englische Möbel aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit, aber so in der Epoche mich so ganz festlegen, kann ich nicht. Das ist eher, habe ich so etwas, wo ich sage, oh, das ist mir zu viel. Ich mag es eher, also ich habe es gerne im Gebrauch dann auch. Das ist für mich immer wichtig.
Also was muss auch leben, ne?
Es muss leben und gerade mit Kindern und Hund zu Hause muss ich da
schmerzfrei sein, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich kann mich mal noch erinnern, als wir noch unseren Blumenladen hatten, da war ich ungefähr Kind, da war ich ungefähr 5 Jahre alt, hatte ein Edding in der Hand und mein Papa hatte da einen wunderschönen Weichholzschrank geschweift und ich habe angefangen, den mit dem Edding anzumalen. Doch heute kann man die Striche sehen und ist immer gut für eine Familiengeschichte, vor allem das, was danach passierte. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, ihr habt bei euch auf der Instagram-Seite so einen wunderschönen Tabernakelschrank.
Oh ja.
Wo ihr über 150 Stunden rein investiert habt an Arbeit. Was war denn da die Geschichte dazu?
Den hat unser Alex gemacht, der freiberuflich bei uns ist. Und der hat ja in der Tat 150 Stunden damit verbracht. Die Geschichte zudem war, soweit ich mich erinnere, das ist einfach ein altes Familienerbstück und der Besitzerin war es sehr wichtig, diesen zu erhalten und zu benutzen. Mhm. Und der steht im Neubau, in einer Neubauwohnung, aber ihr war die Sache an sich sehr wichtig, dass dieser Schrank funktional ist.
Ich habe gerade vor kurzem eine deutsche Reality-TV-Serie gesehen, die muss ich immer schauen, weil sie meine Frau so mag und die hat einen fast einen identischen Schrank da stehen. In Monte Carlo, in ihrer Wohnung dort, also ja. Mit Blick auf den Yachthafen. Da dachte ich mir, ja, vielleicht gibt es ja eine Verbindung dahin, aber...
Nee, war nicht.
Ja. Nee, aber auf alle Fälle Kann man da wirklich nur mal empfehlen, auf der Seite vorbeizuschauen und sich auch mal die Verwandlung von dem Stück anzuschauen, wie am Anfang wie er eingeliefert ausgesehen hat und wie er dann bei der Auslieferung aussah, damit man da erstmal merkt, ja, was eine gute Möbelrestaurierung ausmacht. Also das hat mich wirklich geflasht. Also ich hätte auch gerne den Hans-Wegener-Stuhl danach gesehen, weil sieht ihn ja leider nur im Rohzustand, also total abgepolstert in dem Fall. Und
ja, genau, mit den kriegen wir noch. Der ist gerade beim Polsterer.
Ah ja, okay, gut. Also auch da noch ein Grund, die Seite direkt zu abonnieren. Sie nennt sich übrigens Pfefferkorn Möbelrestaurierung und Möbel mit OE. Und da könnt ihr auch diese ganzen tollen Objekte anschauen und auch direkt abonnieren und am besten unter euren Favoriten markieren.
Unbedingt.
Genau, unbedingt.
Ja. Ja. Das Interessante, also zu den Wegner-Sesseln war ja auch die Griffe. Ich weiß nicht, ob man das, so, wir haben es auch bei Insta, da wurden so Hölzer eingeleimt.
Ja.
Griffmulde, was eigentlich die ganze Ästhetik des Möbels mit ausmacht, und das wurde dann übergepolstert und das tat einem auch ein bisschen weh, aber ja, wir haben es ganz gut hinbekommen, dass man das nochmal, genau, also
ja, da merkt man auch mal, dass die Entwürfe sehr, sehr schick waren seinerzeit, aber auch durchaus der ein oder andere Hersteller gesagt hat, so, lieber Hans, das war's, weil die Dinger sind viel zu aufwendig zu produzieren. Also es gibt da Stühle von ihm, die wurden nur in geringer Zahl produziert, weil dann seine Haus- und Hof-Produktionsfirma gesagt hat, nee, also das rechnet sich auf keinen Öre, wie das damals ja in Schweden oder, ich glaube Schweden oder wo, also jetzt habe ich natürlich wieder vollen Bock geleistet, ne? Schweden, in Dänemark. manchmal ist der Long-Covid doch noch da, es war Dänemark und ja, dass sie da auch da schon auf den Pfennig da manchmal geachtet haben und das durchkalkuliert haben und dann auch gesagt haben, nee, lässt sich so nicht mehr produzieren.
Aber was bemerkenswert ist, die sind alle unheimlich bequem, wenn man
sich setzt. Absolut.
Der Kunde ist der Sohn der Besitzerin, der sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat, was seine Mutter gemacht hat oder was sie hat machen lassen beim Polsterer. Ähnlich wie Marina sagte, und dann kam immer so Doppeltacker rein. Mhm. So, ja, dieses ganze Holz zerpiekt. Mhm. Und da fing bestimmt 30 pro Lehne.
Ja.
Also kleine Blessuren wird man weiter sehen, aber jetzt
ist es eingelegt. Da sind wir wieder bei dem Thema, so ein Stück muss leben.
Mhm. Ja.
Also ich finde, man kann sich keine Möbel in die Wohnung stellen und guckt sie sich nur an und benutzt sie überhaupt nicht. Ja? Und man muss damit leben, dass die mal irgendwann eine Schramme kriegen.
Ja, dann gebe ich vollkommen recht, aber das war jetzt schon massiv brutal.
Okay.
Weil um das Originalholz, wahrscheinlich wusste sie damals noch nicht, was das für ein Klassiker wird,
ja.
Da reintackern zu lassen, das ist schon mehr als benutzen. Das ist schon wirklich ja, ein Schaden herstellen. Ne?
Also ein Verbrechen.
Im Nachhinein ja. Ne? Also wurden ja auch in den 80er Jahren unheimlich viele Verbrechen an Möbeln begonnen, mit Lacken und mit Leimflächen.
Ja.
Oh ja.
Also das ist jetzt alles nicht mehr gang und gäbe, da ist man viel strenger.
Also ich bin ja manchmal auch in so Facebook-Gruppen unterwegs, ja, und dann geht es dann auch manchmal um das Thema Restaurierung. Und ich finde, dort gibt es auch nichts Gefährlicheres wie das gefährliche Halbwissen. Da hatten wir auch mal in unserem Podcast die Annette aus, die Tafelkulturistin aus Wien, da ging es nur ums Silberpolieren, was da für gefährliche Halbwahrheiten existieren, die eigentlich das ganze gesamte Silber ruinieren. Also genauso ist ja bei der Möbelaufbereitung ja auch. Also die Verbrechen, die da begangen werden.
Absolut.
Ja.
Es gibt auch so Grundweisheiten, was man nicht machen soll. In der Regel weniger ist mehr, keine silikonhaltigen Produkte aus dem Supermarkt verwenden und dann fährt man schon ganz gut.
Die halt schnelle Effekte erzielen, da denkt man, oh wow, okay, sieht ja, aber dann nach spätestens ein paar Tagen ist die Oberfläche matt und noch schlimmer als vorher. Also es ist eigentlich das Schlimmste, was man so machen kann, selber so gewisse silikonhaltige Produkte zu kaufen und das dann gut gemeint, aber leider schlimm für die Möbel. Ja.
Bietet ihr eigentlich Kurse an in Berlin?
Kurse?
Fällt mir jetzt gerade so ein, ja, Kurse, es gibt ja manchmal so Ratorinnen, die so Kurse anbieten. Hier, wir machen Upcycling, machen wir mal Thema Upcycling, kommen wir auch gleich noch hinzu. Ja. Aber wir machen jetzt mal, wir renovieren Omas Stuhl oder Nähmaschinentisch uploaded oder so, reloaded.
Das machen wir nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir das vorhaben, oder?
Nee.
Okay.
Also, nee. Wir hatten mal einen lustigen Kunden oder er wollte Kunde werden. der kam hier rein und wollte, was wollte der über die Schulter gucken die ganze Zeit, oder?
Ja.
Mit einem eigenen Objekt, aber... Mhm.
Und hatte auch selber schon was dabei, selber was am Möbel gemacht und es war halt schlimm und dann, ja, wollte er Tipps und es war aber ein bisschen schwierig, das an ihn heranzutragen.
Also wir geben Tipps natürlich, wie ein Möbel behandelt wird. Mhm. Wir geben zu jedem bearbeiteten, restaurierten Möbel eine Pflegeanleitung mit, auch gerne Pflegemittel, aber wir machen jetzt geben keine Kurse. Mhm. Ich glaube, da ist einfach die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Das ist schon recht umfangreich.
Ja, natürlich, klar.
Möbelrestauratoren haben Dinge, wo ich zum Beispiel sage, ach, das macht lieber der und der, zum Beispiel Buhlmöbel, ja, also Messing und Schildpart, da gibt es einen Kollegen, der ist ja viel versierter. Das gebe ich lieber ab. Also es wäre zu umfangreich.
Ja, okay. Nee, es hätte ja sein können, dass ihr sagt, oh, wir haben jetzt gerade, planen da so einen kleinen Kalender, wo die Leute, weil Upcycling ist ja ein Thema, war ja bei euch auch ein Thema. Ihr wart bei einer RTL-Sendung dabei.
Ja.
Schrott or not? Nee, wie hieß sie?
Schätze aus Schrott.
Schätze aus Schrott, genau. Ja. Schrott or not war, glaube ich, CDF.
Ach, gab es ähnliches vom Okay.
Ja, also ich glaube, da gibt es hin und wieder mal der eine oder andere. Da habt ihr extrem coole Sachen gemacht.
Danke.
Also ich erinnere mich da an den Barwagen aus der alten Kabeltrommel.
Ja, war großartig.
Der war cool.
Aber da war auch die Idee sofort da. Also wir haben diese große, verrostete Kabeltrommel gesehen.
Ja.
Und wenn ich jetzt hinten dein Möbel im Hintergrund sehe, erinnert mich das daran?
Du meinst das Regal?
Das Wunderregal.
Ja.
Genau. Und da hatte ich sofort die Idee, die Assoziation, okay, das wird ein Barwagen. Zwei Etagen, Griffe dran und so haben wir es dann noch umgebaut.
Ja, es wird total viel in Richtung Bar abgecycelt. Ne? Es gibt ja diverse Sendungen wie Lieblingsstücke, also ich will jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber wenn man sich hier mal anschaut, aus alten Koffern, aus alle möglichen Dinge werden Barwagen gebaut und ich habe da große Hoffnung, mal irgendwann mal irgendwo eingeladen zu werden, wo dann so ein Barwagen steht und wie früher es heißt, hey, magst du einen Drink? Und ich sage, ja, ein Scotch, ja. aber irgendwo ist das eine Kultur, ich glaube, die wieder kommen wird. Und ja, was ich auch...
Halt mal mehr zu Hause.
Ja, dass die Leute wieder mehr zu Hause sind. Ich glaube, dafür gibt es zukünftig ein paar Gründe. Und was ich auch cool fand, war das Regal aus den Schaufelnteilen.
Ja, ja. Da hatte der Anwalt die Idee. Mhm. Stimmt. Und dann hat er diese große Rückwand gebaut und dann die Schaufel Rost entfernt und dann noch die Schaufeln behandelt, dass du dir nicht diesen Rost einfängst in die Finger, genau. Sind noch alle Stücke verkauft worden.
Ja, das habe ich bedauernsweise schon gesehen, dass es alles schon ausverkauft ist.
Aber eigentlich hätte ich auch gern selber gehabt, aber den war leider schnell weg.
Ja, aber ja, macht so Upcycling-Ideen umsetzen, macht ja nichts mehr groß. Dass ihr eigene Ideen so habt und sagt, komm, da draus bauen wir jetzt mal ein Regal oder so.
Man macht immer ein bisschen was privat.
Privat, aber jetzt so fürs Geschäft eher nicht.
Nee, da haben wir einfach gut andere Dinge zu tun. Im Moment haben wir auch noch einen Ladenausbau, der ist so aus der Idee heraus entstanden. Mhm. Dann sind wir wieder ins komplette Tischlerhandwerk und bauen den Laden aus. Aber dieses Upcycling im Moment gerade nicht. Mhm.
Und ihr verkaufen ja auch gar nicht.
Ne? Das wäre so die nächste Frage gewesen. Ihr restauriert ja auch nur. Ne? Also auch ist jetzt ein bisschen despektierlich, Entschuldigung, aber ihr tut euch der Restaurierung widmen. Da hat man ja, glaube ich, schon genug damit zu tun.
Aber ich hatte gerade die Idee, eine Eschenkommode, die relativ klein und zart ist und in diesem typischen Eschenton ist, dunkelgrau zu lasieren. Da wollte ich ein bisschen experimentieren und die für mich privat zu Hause nutzen.
Kennt ihr da die Berliner Landjungs?
Nee.
Instagram-Tipp, guckt mal, Berliner Landjungs, die machen genau solche Sachen. Die ziehen jetzt auch irgendwo hin ins Brandenburger Land, weil denen ihr Laden da zu klein wurde. Und die nehmen so alte Möbel und geben denen so moderne Farben. Und dann sieht es wirklich cool aus. Und die dekorieren das auch wunderschön. Also so mal als kleiner Tipp, das geht da so in die Richtung.
Okay, interessant.
Schauen wir rein, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und da passt es gut hin. Und ich kann mir das auch total gut vorstellen, so eine Kommode in so einem Taubengrau, in so einem schönen, alten, renovierten Haus, ja. Wow. Also hat schon Charme.
Leicht lasiert, dass du die
genau.
Holz es noch siehst.
Mhm. Ja.
Ist ja bei Esche auch toll,
genau.
Wenn die Maserung, so genau. Wie bei dem Eames-Chair.
So. Mhm. Also das wäre so eine Idee von Upcycling.
Ja. Ich habe da auch schön fotografiert im Eames-Chair, diese Maserung. Also,
genau. Also, den gibt es in Schwarz, genau, ja. Aus Esche. Und da kommt halt eben die Maserung. Also das hat Struktur.
Genau,
das
ja.
Ganz toll. Da wird Struktur gearbeitet. Ja.
Ja.
Genau. Wir haben mal jemand, also, ein Antiquitätenhändler hat mir da gesagt, daran erkennt man die Seele des Holzes.
Ja.
Genau. Ja, ja, cool. Habt ihr eigentlich Lieblingsholzarten?
Ich liebe Obsthölzer. Mhm.
Mhm. Gerade auch. Ich überlege gerade, ob ich jetzt rein optisch vorgehe oder vom Bearbeitungs, wie gut es sich bearbeiten lässt. Aber optisch bin ich auch tatsächlich Pflaume, mag ich gern. Birne, dieses zart rosa, das ist schon ein ganz besonderer Farbton auf. Ja, also auf jeden Fall auch Obsthölzer und Esche. Also das finde ich schon mal anders als Eiche, aber sehr ähnlich. Aber man sieht schon den Unterschied. Doch, ja, würde ich auch.
Ich
Esche und Eiche haben auch wahnsinniges Revival erfahren. Ne? Also, ja. Und ihr, habt ihr Vorliebe?
Also ja, ich komme ja so auch so aus der Vintage-Branche, ja. Also ich glaube, ich stehe schon immer auf Teak. Mhm. Also ist leicht, ist praktisch, lässt sich gut verpacken, ist nicht so empfindlich, ja. Und ja, das ist, und ja, und so Lieblingsepoche geht so bei Art Deco los, ja, aber 50er, 60er Jahre, so Mid-Century. Und dann kommt natürlich noch die Space Age-Sachen, so ein bisschen die ganzen verrückten Kunststoffsachen, so Werner Panton. Zum Beispiel Hans Wegener aus Dänemark finde ich total cool. Der hat ja auch mit unterschiedlichen Hölzern gearbeitet. Mhm. Und ja, das ist so meine Zeit. Mhm. Meine ist nicht so groß wie im Ralf seine, ne?
Was meinst du mit
deine groß? Lieblingshölzer und deine Lieblingsepochen?
Also du, ich bin da total offen. Also ich
habe ich gewusst, es dauert bei dem, bis der sagt, das ist mein Liebling.
Es gibt so viel Tolles einfach, ja.
Ja, also mein Herz schlägt schon für 18. Jahrhundert Möbeljahr, also diese Säge von mir arbeiten und diese Intarsien arbeiten, diese feinen Sachen, diese höfischen Sachen. Ich meine, ich will das jetzt nicht breit machen, wie Röntgen arbeiten und da gibt es ja auch noch viele kleinere Werkstätten, die meiner Meinung nach genauso gut oder teilweise besser gearbeitet haben.
Wenn das der Herr Wildscheid hört.
Das weiß der Wildscheid schon. Und aber tatsächlich habe ich, wenn man jetzt bei mir privat schaut, vom Barock bis Biedermeier Empire, Art Deco, Jugendstil, überladenes Historismus, also alles, was so ein bisschen ja, verrückt aussieht oder was so ein bisschen anders ist in dieser Epoche, versuche ich so ein bisschen für mich selber zu sammeln und auch natürlich moderne Design. Ich habe alles zu Hause, was mir gefällt. Also ich habe jetzt keine wirkliche feste Schiene, was jetzt bei mir zu Hause, was ich mir anschauen möchte. Aber so Leidenschaft ist wirklich für mich 18. Jahrhundert. Mhm. Ja, die arbeiten.
Marina, bei dir?
Ach so, bei mir. Ja, also jetzt Epoche oder Holzart? Epoche hatten wir schon, also Art Deco finde ich ja ganz
ja,
wundervoll.
Genau. Genau. Holzart hatten wir auch die Pflaume.
So, ja, genau. Oder halt, also was ich zumindest jetzt optisch nicht, was jetzt nicht so mein Fall ist, aber was ich kulturhistorisch ganz interessant finde, ist eigentlich so das 19. Jahrhundert, also so Historismus und das geht immer so ein bisschen unter, finde ich, oder wird immer so ein bisschen schmutzig behandelt. Aber ich finde das unglaublich spannend, was da wieder dieses Aufleben alter Stile und diese neue Umsetzung und Anpassung an die Zeit und also vom Kulturhistorischen finde ich eigentlich Historismus sehr interessant. Genau, und was sich daraus eben entwickelt hat und dieses Aufleben des Alten und diese neue Interpretation und Anpassung in die damalige Zeit dann. Also
ja.
Genau.
Ja, ich glaube ja auch, dass der Historismus so der nächste neue große Trend wird.
Okay, das
schau mal. Ja, weil alles, was im Prinzip rausgestellt worden ist für einen Sperrmüll, wurde ungefähr 30, 40 Jahre später wieder in und was die Oma gesammelt hat, die Tochter rausgestellt hat, kaufen dann die Enkelkinder wieder.
Das ist alles so dieses Wellenprojekt.
Ja, ja, genau, diese Wellen.
Umgeht. Also wenn ich an meine Kindheit denke, meine Eltern haben ein Wohnzimmer, das ist wirklich Teak-Einbau, Teak-Deluxe, so wo jeder Vintage-Händler sich, glaube ich, jetzt danach reißen würde. Damals, also meine Eltern haben das irgendwie geliebt, die sind auch immer viel umgezogen, Amerika, Deutschland und so weiter, und haben dann angefangen zu sammeln und auch Marmortisch und all solche Geschichten, aber in jeder Vintage-Laden würde, glaube ich, gerade seine große Freude daran haben. Also damals war es noch nicht so, es war einfach nur deren Geschmack. Mhm. Aber ich glaube auch, was du sagst, es kommt und es geht.
Genau, es kommt halt alles auf seine Zeit und das ist tatsächlich so. Also das kriegen wir ja mal mit, so die verschiedenen Trends, die da immer so durch die Märkte auch rauschen, durch die Geschäfte, was dann die Leute auch suchen. Also das ist schon, ja, es gibt da Wellen.
Muss ich sagen, hat schon einen Aufschwung gebracht, weil ich denke, also wir haben erlebt, dass viele Leute mit kleinen Objekten kamen, denen das einfach wert ist, dass es nett ausschaut. Wie gesagt, also die Kundin von nebenan, die einfach investieren möchte, das kommt aus der Familie, das soll wieder nett aussehen. Zu Hause soll es hübsch sein. Also
genau.
Das hat schon gebracht fürs Handwerk.
Mhm. Ja. Ja. Was war denn euer spannendes Projekt oder aufregendstes oder wo ihr da irgendwelche Erinnerungen dran habt?
Ui, muss ich mir überlegen.
Ha, ganz viele wohl.
Die Marschorell waren schon toll.
Ja.
Die Stühle.
Ja.
Was war das jetzt mal?
Also wir hatten Marschorell-Stühle von Louis Marschorell. Genau, das war ein Ensemble.
Das waren die 6 Stück, ne?
Genau, ja.
Palisander.
Das war Nuss war da.
Oder Nuss.
Mhm. Genau. Okay. Genau, die war natürlich ästhetisch, weil Jugendstil ist auch noch, finde ich auch meistens sehr schön.
Ja.
Genau, also das war so eins meiner Highlights. Und da haben wir jetzt auch noch 2 Glasvitrinen. Die sind, da wurde auch neu überfurniert irgendwann mal. Und das passt halt nicht wirklich zum Rest des Korpuses. Genau, und da wollen wir jetzt auch neu furnieren.
Ja.
Und genau, also das ist schon auch eine tolle Aufgabe. Also dass es dann wieder eben ein gesamtes Ensemble ist, auch als Raumkonzept. Das ist richtig als Raumkonzept gedacht. Und wenn man dann sieht, man hat das schon gemacht und dann kommen die nächsten Möbel dazu, es ergänzt sich dann so. Und also das fand ich schon ein tolles Projekt.
Ja, das stimmt. Ja. Mir fiel gerade noch ein, ich habe einen Rahmen restauriert, der hatte, glaube ich, 3,50 mal 2,50. Das war ein Projekt über einen Monat. Warst du da schon da?
Dieser Riesen.
Ja. Ja. Da haben wir dann eigens eine Transportkiste gebaut, weil der an die Ostsee zum Sammler musste.
Aha.
Und der sollte aber abgeholt werden und intern transportiert werden, sonst hätten wir den da gerne hingebracht. Und da steckten so viele Stunden drin, so viel war fragil und teilweise mit Drähten also erstmal angeleimt worden, so und nachgegipst worden, Kreidegrund, Vergoldung, also es ist sehr viel Arbeit da drin gewesen und wir haben 2 Tage eine Kiste gebaut, die gepuffert und dann diesen Spiegel da reingelegt und haben echt Blut und Wasser geschwitzt, dass er ordentlich ankommt, aber es hat geklappt.
Und was kam dann für ein Bild rein?
Das war ein Spiegel.
Ein Spiegel?
Ein Spiegel, ja.
Der war ganz schön schwer dann auch, ne?
War schwer, 140, 160 Kilo, ja. Yay.
Super. Die arme Transportfirma. Ich habe schon immer Angst, wenn ich eine Glaslampe verschicke, dass die kaputt, dass die nicht ankommt. Ja, und bei so einem Spiegel, da hätte ich ja noch 3 schlaflose Nächte mehr, dass da alles gut läuft und dass es beim Anliefern nicht scheppert.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es hat gut geklappt.
Super. Ja, Ralf, hast du noch Fragen? Weil so langsam kommen wir dem Ende zu.
Eine Frage habe ich noch.
Okay, die letzte Frage.
An dich, liebe Anne, und zwar hast du so ein Faible entwickelt nach deinem ersten Kind, nach der Geburt deines ersten Kindes.
Ach so, die Kindermöbel?
Bitte?
Die Kindermöbel?
Ja.
Ja.
Das finde ich auch irgendwie ein spannendes Thema. Man sieht so wenig auf Auktionen, wird auch relativ wenig angeboten, ne?
Ja. Also ich war auf der Suche nach einer schönen Wickelkommode und fand die alle unwahrscheinlich hässlich, teuer. Und dann habe ich Biedermeier, ich habe dann mal so einen Fundus aufgekauft von Biedermeier-Möbeln und habe mir dann für mein erstes Kind die Biedermeier-Kommode zur Wickelkommode umgebaut.
Ja, ich auch damals.
Ah, echt? Okay.
Ah, ja, ja.
Genau, oder? Und dann habe ich auch den Aufsatz für meine Körpergröße gebaut, dass ich mich nicht bücken muss.
Ja.
Und, also ich habe das dann nochmal umgestrichen, von hellblau wirklich in lila für mein zweites Kind. Und die steht jetzt hier unten in der Werkstatt.
Ja.
Das habe ich damals auch für ein paar Kunden gemacht oder im Freundeskreis. Also Kommoden, die Bestandsware waren, in der Familie umgearbeitet.
Mhm. Das ist eine tolle Idee und ja, hat jeder mal zu Hause irgendwo im Dachboden, im Keller bei Oma, Tante und kann sowas schnell mal umfunktionieren lassen bei euch in der Werkstatt und hat dann mal was Außergewöhnliches als Wickelkommode da stehen. Also es ist doch wirklich, in Berlin gibt es da noch so viele Dachböden und Keller, wo, sagen wir mal, Kommoden stehen, die man dafür nutzen kann. Also
die hat jetzt gerade in ihrem Gesicht, nein, keine 150 Wickeltische bauen.
Hoffentlich habe ich da jetzt nicht was angestoßen bei euch. Also
genau.
Wir haben dann eigentlich so einen Standardaufsatz entwickelt, NDF, von denen dann farblich gefasst. Der hatte unten einen Vlies drunter und der wurde einfach nur aufgesetzt.
Ja.
Teilweise hatten die Kommoden oben so ein Profil, das heißt, auf dem Profil saß dann dieser Aufsatz, sodass nichts links und rechts abgefallen ist.
So ein Wickeltischaufsatz praktisch, ne?
Ja. Lange nicht mehr dran gedacht, hat aber Spaß gemacht. Schon so lange her.
Okay, also es können dann doch 5 Leute kommen, die das hören und sagen, sie hätten gern so einen Aufsatz.
Machen wir gerne,
ja. Okay, super. Ja, also ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und sämtlichen Informationen zum Thema Pfefferkorn-Möbelrestaurierung findet ihr in unseren Shownotes. Ich persönlich komme auf einen Kaffee vorbei, wenn ich in Berlin bin.
Unbedingt.
Genau, übergebe an Ralf.
Ja, danke schön, dass ihr uns einen kleinen Einblick oder beziehungsweise ich fand einen großen Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Und ja, bin natürlich, wenn ich in Berlin bin, klopfe ich bei euch gerne auch mal an. Und vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere Mal in Wiesbaden, dass wir uns ja da mal vielleicht sehen.
Sehr, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Und vielen Dank an euch. Ja, liebe Grüße. Bis bald live.
Genau. Ja, gerne. Bis bald.
Tschüss.
So, jetzt sind wir nochmal da, weil nämlich die beiden Mädels von Pfefferkorn Möbelrestaurierung gesagt haben, macht nochmal an, wir müssen euch nochmal was zum Thema Stühle erzählen. Und dann schießt los.
Also zum Thema Stühle gibt es Folgendes zu sagen. Ist oft sehr undankbar. Ja. Es sieht immer so aus, machen Sie mal schnell, hier ein bisschen Leim und zack, zack. Aber um ordentlich zu arbeiten, ich meine, wir haben ja lange gearbeitet, um einen guten Namen zu bekommen, den wollen wir uns nicht schnell ruinieren. Das heißt, wenn du einen Stuhl ordentlich machst, musst du ihn eigentlich meistens zerlegen, alte Leimfugen reinigen und historisch neu verleimen. Also das heißt, so mit dem Leim, den er auch hatte. Mhm. Und dann geht es oft noch an die Oberfläche, dann ist das Problem...
Oder Zapfen sind gebrochen, dann muss das neu ergänzt werden, solche Sachen. Also Stühle sind oft sehr anspruchsvoll und das wird oft nicht gesehen, wie viel Arbeit gerade dahinter steckt.
Genau. Ja. Mhm. Das kannst du gerade bei Stühlen den Leuten auch nicht so transparent verkaufen. Sonst habe ich immer wirklich so ein Zeitfenster und erkläre das ganz gut. Bei Stühlen ist es wahnsinnig schwierig. Mhm. Bei Vintage geht es wieder. Also Vintage-Möbel sind ja gerade die Antiquitäten von morgen. Da merkst du, sind die Leute williger zu bezahlen. Das stimmt einfach, ja.
Mensch, da habe ich ja schon wieder eine Querfrage. Ganz.
Ja, aber wie lange, interessieren würde. Jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zu dem Thema Stühle. Ja. Wie lange arbeitet man jetzt an so einem alten Stuhl?
Das kommt, wie gesagt, drauf an, allein das Auseinandernehmen. Es ist halt oft sehr komplex, kommt drauf an, wie lockenlose ist der schon. Aber wie gesagt, man will ja nicht, dass die Zapfen brechen. Das heißt, oftmals muss man Wasser mit Wasser anlösen und dann mit Heißluft und mehrere Schritte. Also man kann nicht zack, zack, also kann man, aber dann bricht halt oft was ab. Dann hat man hinterher das Problem, ich muss was ergänzen. Das ist auch wieder länger. Es ist oft, man muss sukzessive vorgehen und mehreren Etappen. Also allein das Auseinandernehmen dauert schon länger als viele, glaube ich, vermuten. Dann, wie gesagt, die Leimreste
schon entfernen. Gerne 2 bis 4 Stunden. Ne?
Also das kommt schon vor, ja.
Also man kann bei so Omas Lieblingsstuhl 2 Arbeitstage rechnen. Kommt man damit hin?
Kommt drauf an, mit Oberfläche, also allein die
Konstruktion. Also ein normaler Stuhl, nur dass man jetzt mal eine Idee davon kriegt, dass man es einfach mal so ein bisschen fassen kann.
Mhm. Also ich würde sagen, wenn der schon ein bisschen lose ist und ein bisschen leichter auseinander geht.
Also auf keinen Fall unter 4-5 Stunden.
Okay.
Nee. Das ist so das Minimum.
Ja.
Und dann ist noch Luft nach oben.
Also nicht so, ich gebe ihn nachher ab, gehe kurz einkaufen und nehme auf dem Nachhauseweg mit. Das funktioniert nicht.
Also es muss dem Kunden das wert sein, das zu machen.
Ja. Nein, also ich wollte es jetzt auch nicht zu slapstickhaft darstellen, aber man muss ja schon sagen, man kriegt es auch nicht für 3,50 Euro gemacht. Das ist ja auch dann immer so ein Thema.
Genau, ja, das ist dann mit Sitzgeflecht, ja. Wenn der Stuhl jetzt so ein Sitzgeflecht hat und ich gehe zu einem unserer Flechter, so ein Geflecht kostet auch ab 150 Euro handgeflochten. Also jede einzelne Faser, nicht so eingesetzt. Das ist eine Arbeit und es wird richtig gemacht.
Genau, damit er auch die nächsten 100 Jahre hält. So alt sind die ja dann meistens und das ist ja auch wirklich Qualitätsarbeit. Ne?
Das Handwerk einfach, auch das ist tolle Arbeit.
Zeit ist immer so eine Sache. Also ich denke, als Restaurator hast du immer ein paar Stunden, die du draufsetzt. Gerade bei den großen Objekten. Ja, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Möbel von 140 Stunden. Da sind immer 10, 15 Stunden, die einfach noch von uns on topping darauf kommen. Aber wo dann auch so dein Ehrgeiz und der Perfektionismus durchkommt und du sagst, das und das und das muss und dann musst du ab irgendeinem Punkt Schluss machen, weil dann gibt es den Kickback. Mhm. Aber das gehört also es gleicht sich irgendwie immer ein bisschen aus, also rein vom Wirtschaftlichen jetzt gedacht.
Ich meine, eure größte Belohnung ist ja wahrscheinlich auch die, wenn ihr das Stück präsentiert und es strahlend in den Augen seht, oder?
Ja. Oder vorher-nachher-Fotos, das ist
genau.
Auch
immer.
Ja.
Und wie ist das dann? Der Kunde kommt? Bitte?
Und die Weiterempfehlung natürlich.
Okay. Das ist dann wie so im Autohaus, wo dann der Kunde in den extra Raum kommt, ist so leicht angedunkelt, dann ist es noch so verdeckt mit einer Statue und dann wird es enthüllt. Ta-ta-ta-ta, Gläschen Sekt noch dazu, ne?
Können wir mal anfangen so, gute Idee. Wolltest du fragen, der Kunde?
Ja, also wenn der Kunde jetzt dann zu euch kommt mit einem Objekt, macht den Kofferraumdeckel auf und hat eine Kommode dabei, eine Biedermeier-Kommode, Kirschbaum, Nussbaum, furniert, dann habt ihr den Ist-Zustand. Könnt ihr an Ort und Stelle sagen, da gehen so und so viele Stunden drauf oder wie berechnet ihr das? Das ist vielleicht auch eine spannende Frage, dass viele auch manchmal Angst haben, ein Objekt irgendwo zum Restaurator zu bringen, weil die sagen, oh je, das können wir wahrscheinlich gar nicht bezahlen.
Ja, also ich bin sehr viel bei Kunden. Vor Ort, wenn sie das Möbel einfach ins Auto packen und kommen. Bei kleinen Objekten bitte ich, dass sie kommen, also zu uns in die Werkstatt kommen und dann schaue ich mir es an und dann kriegen sie ein ausführliches Angebot.
Ah, okay.
Aufgeführt ist und dann können sie entscheiden oder haben einfach erstmal einen Überblick, was gemacht werden muss. Manchmal gebe ich auch mehrere Optionen an bei der Oberfläche, aber in der Regel fahre ich zu den Kunden.
Ja, okay.
Das heißt, auch größere Objekte sind, aber wie gesagt, kleine Objekte bitte ich, dass sie einfach kommen und dann schauen wir uns das hier vor Ort an.
Es ist auch immer besser, das Sinnvollste ist einfach, das live zu sehen, weil gerade bei konstruktiven Sachen oder Oberflächen und so, also mit Fotos ist es ganz schwer. Da hat man zwar einen groben Eindruck schon mal, aber gerade so konstruktive Sachen, wenn das eben nicht funktioniert oder das ist ja dann nicht ersichtlich.
Ja, ich kenne das. Ich war dann jetzt vor 2-3 Wochen bin ich auch gefahren. Wo war das denn? Ach. Ich sage 100 Kilometer von hier, wegen dem Müll, was ich im Internet gesehen habe, zum Kaufangebot bekommen habe und war überrascht. Das war total runtergeschliffen. Das konnte man auf den Fotos nicht mehr sehen. Das war aufs Kopfholz praktisch kaputt geschliffen. Also das war ein schönes Biedermeier-Möbel, aber nicht mehr brauchbar im Handel. Ja. Das hat der Kunde dann in der Form gar nicht fotografieren können und auch wahrscheinlich nicht gesehen. Aber wenn ich es so in der Nahaufnahme gesehen wäre es klar gewesen. Aber so ist man mal eben 100 Kilometer gefahren. Ne? Also deswegen schwierig, kann ich verstehen, dass ihr das nur über visuell das entscheiden könnt und auch ein Angebot abgeben.
Obwohl ich im Vorfeld schon einiges ausschließen kann. Hm.
Also deswegen, anhand der Bilder.
Anhand von Detailfotos, der Eckverbindung, da sage ich, das ist jetzt nichts für uns oder es steht in keiner Relation. Wenn aber ausdrücklich sagt, mir liegt da dran, dann schaue ich es an. Dann hast du immer noch ein Bauchgefühl und in den meisten Fällen wird es dann auch ein Auftrag. Also wir haben eine sehr gute, sage ich jetzt mal, eine sehr gute Spanne zu Auftragserteilung und vorherigen Kostenangebot. Das ist natürlich ganz aufbauend ist für uns.
Ja, das Handwerk ist einfach ein goldenes Geschäft.
Ja,
absolut. Ja, es ist so. Also das kann man schon mal so sagen, wenn man sowas...
Ja, auch gerade hat es zugenommen, ne, in den letzten Jahren, was ich ganz toll finde. Also all meine Kollegen oder die, mit denen wir arbeiten, der Polsterer, der Tischler, mit dem wir zusammenarbeiten für den Ausbau, die haben einfach einen Wahnsinnsvorlauf. Mal eben zack und reingrätschen ist eigentlich nicht so.
Genau, und Nachwuchssorgen habt ihr auch keine, ne? Ihr kriegt immer gut Bewerbungen. Wie ich jetzt auch gesehen habe, ganz am Anfang, eine neue Praktikantin habt ihr da. Das ist auch alles, dass ihr auch ausbildet, Praktikanten. Seid ihr Ausbildungsbetrieb?
Nein, das machen wir nicht.
Aber Praktikantenplätze bietet ihr an, ne?
Wir haben eigentlich immer Praktikanten. Wir hatten eine Praktikantin, die ist während der Corona-Zeit vom Studium weg und die war so wahnsinnig gut. Der haben wir ein bisschen geholfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Die ist jetzt sehr glücklich mitten im ersten Ausbildungsjahr in der Tischlerei. Da haben wir Schulpraktikanten. Jetzt haben wir die Lisa, die macht ihr Praktikum studienbegleitend, also das praktische Semester.
Die ist die aus der FH Potsdam, ne?
Genau.
Ja, cool. So, habt ihr zu den Stühlen alles gesagt?
Ganz gut einigen.
Ja, so, das war jetzt nochmal das Easter Egg. Jetzt wird es ganz am Schluss nochmal hinten versteckt.